Lieber Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, jetzt für diesen Nachmittag, dass wir zusammenkommen dürfen, Herr, und dein Wort lesen dürfen, Herr. Ich flehe dich an, Herr Jesus, dass du Gnade hast mit uns, auch Herr, Gnade hast mit mir, dass du mich befähigst, dein Wort ja richtig weiterzugeben. Du weißt, Herr, ich habe nichts zu geben, Herr, wenn du es verstehst. Ich möchte dich unter dich stellen, Herr Jesus. Ich möchte dich erheben, möchte dich ins Zentrum stellen. Es geht nicht nur mich, der vorne ist, sondern dich, der oben droht, Herr. Deswegen wollte ich dich dein ganzes Herz bitten, Herr. Hab Gnade mit uns, dass du uns das Verständnis schenkst, die Schriften zu verstehen. Herr, dass du uns das Herz öffnest, das zu verstehen. Und zu erkennen, Herr, dass du uns auch korrigierst, ausrichtest, weil, Herr, deine Herrlichkeit hat. Dann soll ich dich an, Herr. Danke. Schlag dir bitte 1. Mose auf. Ganz am Anfang. Wer hätte es gedacht, hätte. Kapitel 1. Und zwar möchte ich mit euch lesen gemeinsam ab Vers 26. Ich habe die Elberfelder Übersetzung, also wenn bei uns ein bisschen anders steht, nicht wundern. Für die Elberfelder haben, glückselig seid ihr. Ich werde ab Vers 26 lesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich möchte noch ein bisschen weiterlesen, nämlich Kapitel 2, Vers 15. Da sagt, da heißt, und Gott der Herr, Vers 15, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott hat den Menschen geschaffen als Geschöpfe Gottes, im Ebenbild Gottes. Und er hat sie geschaffen, um was? Um zu bebauen und zu was? Zu bewahren. Okay. Man kann bebauen auch im Deutschen anders übersetzen, nämlich mit dienen. Könnte man auch übersetzen. Und im ersten Stück haben wir auch was gelesen, wie auch dieser Dienst in einer gewissen Art und Weise ausschauen soll. Nämlich zu, die sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Das heißt, sie haben, welche Aufgaben haben sie noch? Zu? Ich würde gerne mitreden. Zu herrschen, ja. Das heißt, die ursprüngliche Identität des Menschen war als heilige, in Gottes Gegenwart, geliebte Geschöpfe bzw. Kinder Gottes, um dem lebendigen Gott zu dienen, als Mann und Frau. Das heißt, wir lesen auch, dass Gott unter anderem sagt, schau mal die Schöpfung. Die tollen Früchte, Bäume und so weiter. Alles das habe ich gemacht für euch. In ihm, also in Christus, in Gott, da hatten sie Ruhe gefunden. Da hatten sie Frieden miteinander. Und mit Gott. Sie hatten Freude. Sie durften sich an alles immer erfreuen und vor allem an Gott selbst. Und vor allem hatten sie einen Lebenssinn. Sie wussten, wozu sie da waren. Und dann ist etwas Schlimmes passiert. Das wissen wir alle. Der Teufel verführt die Menschen. Und was passiert? Lass uns das kurz gemeinsam lesen. Kapitel 3, Vers 7. Schaut mal, was für das heilige Wort Gottes sagt. Vers 7, da wurden ihre beide Augen aufgetan, nachdem sie gesündigt hatten, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Feinden der Lutherstaaten machten sich schuldig. Also nachdem sie gesündigt haben, versuchen sie ganz schnell was Eigenes zu machen. Und was machen sie dann? Wir wissen das auch. Sie verstecken sich, oder? Vor wem? Vor Gott, dem lebendigen Gott. Sie verstecken sich. Hatten sie noch Ruhe und Frieden in seiner Gegenwart? Hatten sie das? Nein. Auf einmal hat es alles durcheinander gebracht. Man könnte eigentlich sagen, sie standen in einer, oder steckten in einer Identitätskrise. Weil das, wozu sie eigentlich geschaffen wurden, auf einmal war das alles kaputt. Sie hatten keine Ruhe mehr, keinen Frieden mehr, keine Freude mehr, hatten Angst vor Gott. Konnten nicht mehr dem nachkommen, wozu sie geschaffen wurden. Wir werden heute zwei Personen in der Bibel anschauen, von denen wir lesen, was sie ausgemacht hat, was ihnen etwas bedeutet, was ihre Identität war. Und deswegen schlagen wir gemeinsam Markus-Evangelium auf und schauen uns die erste Person an, mit der wir uns beschäftigen wollen. Markus Kapitel 10. Wer weiß, was da steht? Der. Ich wollte schauen, wer die Schreiber sind. Markus Kapitel 10. Ich möchte es mit euch gemeinsam erstmal lesen und dann gehen wir darauf ein. Wir lesen ab Vers 17. Und als er, Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, sollst nicht töten, sollst nicht ehebrechen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis reden, sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an. Er war ihm lieb und sprach zu ihm einfach: Bitte dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und wer geht es hier? Man kennt es unter dem Namen des reichen Jünglings in Anführungszeichen. Wo kommt das, der Begriff her? Wir lesen hier im Markus-Evangelium erstmal nur, dass jemand vorbeikommt. Es gibt den Text auch nochmal in anderen Evangelien, in zwei Parallelstellen, nämlich in Matthäus Kapitel 19 und Lukas Kapitel 18. Und aus Matthäus Kapitel 19, da lernen wir ein bisschen mehr drüber. Er sagt nämlich: Ein junger Mann. Und wenn wir von junger Mann reden, dann können wir davon ausgehen, dieses Wort, das ist wie bei Timotheus. Timotheus wird ja auch als du bist jung gezeichnet. Und Timotheus war circa zwischen 30 und 40, als es geschrieben wurde. Das heißt, dieser Mann, der war wahrscheinlich so zwischen 30 und 40. Was wir aber noch wissen, ist in Vers 22, damit wir lesen, er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg. Denn er hatte viele Güter. Das heißt, er war stillgehörig. Das heißt, es war ein junger Mann, der sehr viel Vermögen hatte, in Anführungszeichen stillgereich war vielleicht. Und dann wissen wir noch etwas über diesen Mann, nämlich aus dem Lukas-Evangelium erfahren wir noch was, dass er sogar ein Oberster der Juden war. Also auch sehr fromm. Ihr müsst euch vorstellen, was es bedeutet, ein Oberster der Juden zu sein. Ein Oberster der Juden, die haben ein extremes Ansehen. Das musste man sich auch hart erarbeiten, in gewisser Art und Weise. Und man hatte eine hohe Stellung in der Gesellschaft. Aber was bei den Juden damals, was ging es vor allem? wie einen leisten, oder? Er sagt, wir wissen jetzt, wer eigentlich zu Jesus kommt. Und wir wissen jetzt, wir wissen auch, das haben wir auch gelesen, was dieser Mann macht. Nämlich, er kommt zu Jesus und fragt ihn etwas, oder? Vers 17. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Ist es ein gutes Anliegen? Ja, sehr gutes Anliegen, oder? Überlegt mal, wie oft, wenn jemand zu uns kommt, hey, wie kann ich ewiges Leben haben? Hey, wir würden innerlich schon mal jetzt feiern, ne? Wow! Endlich kommt mal jemand und wir müssen nicht immer Kessel führen. Er hat ein gutes Anliegen und er kommt zu Jesus. Und was antwortet Jesus? Was sagt er? Er antwortet, Vers 18, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich? Gut. Tolle Antwort erstmal, oder? Jesus Evangelisation 6 Sätzen. Würden wir wahrscheinlich sagen. Aber es ist sehr interessant, dass es Jesus sagt. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Wer?
Gut.
Gott. Jetzt überlegt man, das ist sehr spannend. Was sagt Jesus mit danach? Die Gebote weißt du. Sollst nicht töten, sollst nicht ehebrechen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis reden, sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und was sagt der reiche Jüngling? Lehrer, ich habe dich alles befolgt von meiner Jugend an. Mit anderen Worten, Jesus sagt gerade zu ihm, niemand ist gut, außer mit Gott. Was sagt der reiche Jüngling? Ich auch! Ich bin auch ein guter Mensch. Dieser reiche Jüngling, der hat wahrscheinlich alles mit viel Mühe erarbeitet, hat alles erreicht, hat den ganzen Status vielleicht auch eben seine Identität gefunden. Aber irgendwie hat er gemerkt, er hat keinen Frieden im Herzen, weil er kommt jetzt zu Jesus mit einem gewissen Anliegen. Hätte er denn dieses Anliegen gehabt oder diesen Frieden vielleicht gehabt und hätte er alles gehabt, was er sich wünschen würde, wäre er wahrscheinlich nicht zu Jesus gekommen. Er hätte keine Ruhe wahrscheinlich. Wie eine Art Loch im Herzen, was von nichts gestopft werden kann. Nicht seine vielen Güter, nicht sein hoher Status, seine hohe Stellung, sein Ansehen. Er hatte anscheinend, also gefühlt alles, aber eins hat ihm gefehlt. Er merkte also quasi, dass seine Identität, die er sich aufgebaut hat, dass dieser Herz nicht erfüllt. Also dass nicht anscheinend die Identität ist, für die der Mensch geschaffen ist. Und was sagt Jesus am Schluss? Was sagt er? Verkauf alles und gib den Erlös den. Amen. Also alles, was dich ausmacht, lieber reiche Jünger, alles, was du dir aufgebaut hast, deine gesamte Stellung, dein gesamter Reichtum, dir fehlt nur eins. All das, gib das ab. Deine komplette Identität, gib sie auf, dann bekommst du ewiges Leben. Spannend, er sagt nicht, ja, okay, lass uns kurz Übergabegebet sprechen, dann ist nein. Gib deine gesamte Identität, die du dir selber aufgebaut hast, gib die auf. Dann bekommst du ewiges Leben. Was macht der reiche Jüngling? Wir lesen es in Vers 22. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg. Schade, ne? Nicht nur er bereut, sondern wenn er das liest, macht er traurig. Er wollte seine eigene Identität, seine menschliche Identität, die er sich selber aufgebaut hat, das, wo er sagen würde, das macht ihn aus, menschlich gesehen. Er wollte es nicht aufgeben, um etwas Neues zu bekommen. Eine neue Identität. Das wollte er nicht. Ich möchte mit euch die zweite Person anschauen. schlagen wir Apostelgeschichte, Kapitel 9 auf. In Apostelgeschichte 9, da lesen wir von einem Mann, der den meisten von uns sicherlich auch ein Begriff ist. Und zwar lesen wir ab Vers 1. Und da lesen wir, was dieser Mann, was ihn ausgemacht hat. Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Von welchem Mann lesen wir hier? Von Saulus. Wir lesen davon, dass er Mord, Drohung anordnen wollte. Für welche Personen? Für die Jünger Jesu. Und er sogar alle Eifer dran setzt, egal ob Männer oder Frauen waren, die entweder umbringen zu was oder zumindest zu binden, in Anführungszeichen, in Ketten zu legen, also ins Gefängnis zu werfen. Lass uns ein bisschen weiter nach vorne gehen, Kapitel 7 nämlich, da lesen wir auch schon von diesem Saulus. Und ich möchte euch ein bisschen minimal den Kontext davon lesen, da möchte ich nämlich ab Vers 54 mit euch lesen. Da wird nämlich von einem Mann geredet, ein anderer Mann, der hat auch eine Identität. Anders wie diese beiden Männer. Bis jetzt. Und dieser Mann, der heißt Stephanus. Und der Stephanus, er steht vor all den anderen Juden da und gibt Zeugnis und erzählt, wie er den Herrn Jesus erlebt hat und was der gemacht hat. Und dann, nachdem er Zeugnis gegeben hat über Jesus Christus, dann heißt es in Vers 54, als sie aber das hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihm diese Sünden nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschied er. Also, stark. Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Das ist heftig, oder? Sich das zu bewusst gemacht. Wir lesen hier von einem echten Mann Gottes. Und dieser Saulus, der hat zu den Pharisäern gehört. Der war auch ein Oberer der Juden, in Anführungszeichen. Seine Identität war, sehr fromm zu sein. Der dachte, Gott, der tut Gott einen Gefallen. In Anführungszeichen. Aber vielleicht hat er auch dieses Ansehen, wieder die Stellung gefallen. Wer weiß. Aber er ging sogar so weit, dass er andere umbringen ließ. Die Jesus Christus nachgefolgt. Das ist dieser Paulus von Jesus, von dieser Saulus von dem wir lesen. Also jemand, dessen Identität genau von dem geprägt wird, was ich gesagt habe. Gesellschaftliche Ansehen, Einfluss, der hat was zu sagen und das alles vor. Jetzt gehen wir in Kapitel 9 zurück. Sorry, wir machen einen kleinen Absprung erst, bevor wir in Kapitel 9 gehen. Weil an der Stelle ist ja eigentlich die Frage, anscheinend passend, wir haben zumindest jetzt zwei Beispiele oder zwei Menschen im Fall, die hat rausgekriegt, sucht der Mensch krankhaft nach einer anderen Identität. Das haben wir direkt am Anfang auch in der Schöpfungsgeschichte schon gelesen, oder? Er sucht etwas, was ihn erfüllt, was ihn ausmacht, wer er ist. Aber er sucht es überall da, nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Und die Frage ist, wer sucht denn, wie kann man denn die Identität, die richtige Identität finden? Lass uns nochmal, die können den Finger hier drin lassen, lass uns nochmal ins Markus-Evangelium gehen. Und zwar nochmal in Kapitel 10. Und zwar sagt Jesus dann nach dem Text, was wir gelesen haben, in Vers 23, Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Also selbst Jesus sagt, wie schwer ist es, dass jemand, der seine Identität in solchen Dingen findet. Wenn man das jetzt genau machen möchte, in dem Beispiel, viele Güter, Reichtum. Man könnte das erweitern, aus meiner Sicht, Macht oder wie auch immer. Wie schwer werden die, die es haben, ins Reich Gottes kommen? Schaut auf die Reaktion von den Jüngern, Vers 24. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Sie erschraken darüber. Was ist schwer? Und dann schaut Vers 24, er antwortet dann und sagt, Jesus antwortet wieder und spricht zu ihm: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Der ist mal verwundert. Es ist leichter, dass ein Kamel, das kennen viele wahrscheinlich von uns, ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht. Das ist ja quasi unmöglich. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Nadel wisst, wo oben dieses Öhr ist, diese kleine Öffnung für den Faden. Wie schwer ist das ein es ist leichter, dass ein Kamel, ja? Ein Kamel, es ist leichter, dass dieses Kamel durch dieses Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Wie schwer ist es? Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Ja, wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann so eine neue Identität bekommen? Das ist ja unmöglich. Ein Kamel, das geht niemals durch so ein Öhr von so einer Nadel. Physikalisch. Und jetzt achtet mal auf die Antwort von Jesus, was er sagt. Vers 27. Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Boah, was für eine Antwort, oder? Für den Menschen ist es unmöglich. Er wird sich immer davon abwenden. Er wird sich immer auf seine Identität konzentrieren, die er sich zusammenschütze. Aber bei Gott ist es unmöglich. Er ist es möglich. Bei Gott ist es möglich. Gott kann das. Er kann das machen. Und schaut mal, was dann Vers 28 Petrus sagt. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir, das ist ein Urtext hervorgehoben, haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Petrus sagt: Bei Menschen unmöglich und bei Gott unmöglich. Also schau mal, wir haben alles verlassen. Jesus hat was anderes gesagt. Er muss es schenken. Er muss es setzen. Und jetzt schaut mal, jetzt gehen wir zurück zu Paulus. Da finden wir genau das wieder. Gehen wir zurück in Apostelgeschichte Kapitel 9. Apostelgeschichte 9, und da lesen wir ab Vers 3. Quasi genau nach dem, was wir vorher gelesen haben. Als er, Paulus oder Saulus, aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es würde gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, dass sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Also Saulus jetzt hat übernatürliche Weise, sieht ein helles Licht und ihm begegnet Jesus Christus. Und Jesus sagt, hey, ich bin der, den du verfolgst. Und dann wird er blind, menschlich gesehen. Und dann ist ganz interessant. Er wird nicht selbst wieder sehen, gell? Sondern was muss passieren? Lies mal Vers. Ja, lies mal Vers 5. Der Herr spricht jetzt zu jemand anders, einem Nachfolger Christi, dem Hananias. Und dann spricht er Vers 15 zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir, dieser Paulus, Saulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf, dem Saulus, und sprach: Bruder Saul, der Herr hat dich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wiedersehend mit Heiligen Geist erfüllt wirst. Vers 18. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend, stand auf und ließ sie taufen. Boah. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin der Gänsehaut, wenn ich das lese. Weil ich mir denke, dieser Paulus, dieser Saulus hat seine Identität komplett in was anderes gefunden. Wie auch immer. Jetzt kommt Jesus her und zerbricht diese Identität komplett. Und offenbart sich ihm. Und er sagt, ich bin der wahre Gott. Und ich möchte eine neue Identität schenken. Und was hat das für einen Einfluss auf Paulus? Er ist wild hing, er hat sich taufen lassen. Also mit anderen Worten, bekannt. Er glaubt jetzt an Jesus Christus. Wisst ihr, was das bedeutet? Das steht in einem Satz. Aber er, ein anerkannter Pharisäer, hat Jesus Christus und seine Nachfolger verfolgt. Und auf einmal kommt er hin und gibt das alles auf und sagt, ich glaube jetzt an genau den, Jesus. Er bricht damit mit allem, mit seiner gesamten gesellschaftlichen Stellung, mit seinem Ansehen, mit seinem Eifer, mit all dem bricht er. Und sich diesen Jesus Christus unterzeugt, eine neue Identität zu bekommen. Was hat das für eine Auswirkung? Lass uns das mal ganz kurz anschauen. Lass uns zusammen den Philipperbrief öffnen. Im Philipperbrief, den schreibt Paulus und Timotheus, dann lesen wir mal ab Vers 3 in Kapitel 1. Da spricht Paulus und sagt: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, also an die Gemeinde in Philippi, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium, Klammer auf, das, was er früher alles verfolgt hat. Klammer zu, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass er, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesus. So ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums für alle meine Mitteilhaber der Gnade sein. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Wo war Paulus, als er das geschrieben hat? Im Knast. Im Gefängnis. Dann schaut mal, woran wissen wir es? Lest zum Beispiel Vers 7, wir haben es gesehen, und sowohl meine Fesseln als auch. Paulus war angekettet, war im Gefängnis. Warum? Wegen dem, was er früher verfolgt hat. Und seine neue Identität in Jesus Christus, das war ihm so wichtig, war sein Ein und Alles, dass er sogar ins Gefängnis gegangen ist. Und sogar gelitten hat. Das ist nicht krass. Und nicht, es ist nicht nur einfach so, dass er jetzt in dem Gefängnis drin sitzt und sagt, oh ja, Mensch, für Jesus macht das alles, boah, das ist so schlimm hier alles, boah, so unerträglich. Das sagt er nicht. Lass uns mal kurz Kapitel 4 aufschlagen. Der bekannte Kapitel. Und schaut mal, mit welcher Herzenshaltung er aus dem Gefängnis schreibt. Kapitel 4, immer am Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Sei um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mir gerade so vorstelle, der sitzt im Gefängnis und schreibt jetzt, hey Leute, aber ich will euch nur mal hier aus dem Gefängnis schreiben, freut euch in allem. Freut euch. Weil ihr, an die ihr schreibt, ihr habt diese neue Identität von Gott bekommen. Genau wie ich. Und ich freue mich auch. Halleluja. Empfängnis. Obwohl ich leide. Das waren die Auswirkungen dieser neuen Identität, die er in Jesus Christus hat. Weil er einen vollkommenen Frieden hat. Eine vollkommene Freude in seinem Herrn Jesus. Eine vollkommene Ruhe. Der Letzte sagt, Leute, geht mal bitte auf die Straße und demonstriert mal dagegen, damit die Christen jetzt in alles Gefängnis kommen und unsere Freiheit eingeschränkt wird. Aber denkt mal, er sagt, freut euch an. In ihm haben wir Ruhe. Das ist unser Lebenssinn. Jesus Christus zu sagen, uns mit ihm zu freuen, Frieden zu haben und ihm zu dienen. Weil deswegen war Paulus im Gefängnis. Einfach nur deswegen, weil er das gemacht hat, was Gott gesagt hat. Und die Frage, wir haben jetzt zwei Beispiele angeschaut, die eine andere Identität haben. Der eine ist dabei geblieben. Bei dem anderen hat Gott ein Wunder getan. Er hat nämlich seine alte Identität weggerissen und hat meine neue gegeben. Ich möchte dich fragen. Erstens, was wahrscheinlich die meisten nicht vergehen wird, hast du diese neue Identität in diesem Gott, in Jesus Christus? Geschenkt bekommen. Und du kannst dein eigenes Herz prüfen. Weil die lassen uns gerne, und das kennen wir alle, ich auch, so leicht wieder ablenken, oder? Weil diese Welt verführerisch ist. Weil es nicht nur den Herrn gibt, sondern auch einen Feind. Weil was kam, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat und ihm eine herrliche Identität geschenkt hat, was kam? Versuch durch den Teufel. Und der wollte das kaputt machen, zerstören. Und wollte sie in eine Identitätskrise reinlaufen lassen. Und diese Versuchung kommt immer wieder. Aber wir wollen zurück zu dieser ursprünglichen Identität. Diese Identität, die der Herr den Menschen gegeben hat. Als heilige, geliebte Geschöpfe bzw. Kinder Gottes sind wir geschaffen, die Gläubigen, sind wir geschaffen als Mann und Frau, um diesem lebendigen Gott zu dienen. Und ich habe ganz am Anfang habe ich ein bisschen gelesen, was ich vielleicht ausmache. Und hinterfrag dich vielleicht, gibt es Dinge, wo du behaupten würdest, die machen dich aus und du willst daran festhalten? Willst du eine hohe Ansehen, ein hohes Ansehen, eine hohe Stellung, gesellschaftliche Stellung? Ist das dein Herz? Ist das, was dich ausmacht, wofür dein Herz schlägt, was dir so wichtig ist? Ist deine Identität eine fette Karte zu fahren? Ist deine Identität die schönste zu sein? Auf Instagram oder vielleicht auf TikTok? Die meisten Likes und Views zu sehen, die meisten zu haben, die meisten Kommentare. Zerbrichst du daran? Oder was auch immer es sein muss. In was auch immer du dir deine, ich sag mal, dein Kampf ist, deine Identität zu finden. Und gibt es vielleicht etwas, wo dich wieder etwas dafür verändert sein? Dann möchte ich dich heute ermutigen, dass der Herr dich korrigiert. Dass du später, wann auch immer, zurück zum Herrn Jesus kehrst und sagst, Herr, du bist doch meine Identität. Um dich geht's. Nicht um wie ich ausschaue, dass ich das reinste Gesicht habe. Nicht, dass ich den besten Körper habe. Nicht, dass ich mit dem fettesten Auto vorbeifahre. Nicht, dass ich die höchste Stellung habe, hohes Ansehen. Nein, Herr. Nein, du. Ich möchte dienen. Daran möchte ich mich erfreuen. Das macht mich aus. Und ich möchte eine Frage quasi abschließend dir stellen für diese Prüfung. Für deine persönliche Prüfung. Ist Jesus Christus, der Heinz hat es gestern schon eigentlich gut formuliert, ich formuliere es jetzt nochmal auf eine gewisse andere Art und Weise, ist Jesus Christus dein Ein und Alles? Darf alles wegfallen, darf alles wegbrechen, bis auf Jesus. Er wird nicht wegbrechen, wenn du sein Kind bist. Aber ist es bei dir so? Darf alles wegbrechen? Dürfte der Herr heute sagen, ganz krass ausgedrückt, du hast den Unfall und bist komplett optisch zerstört. Krass, wirklich krass. Aber dürfte er es? Oder sagst du, dein Leben ist zu Ende, wenn alles scheiße ausschaut? Dürfte der Herr heute deinen Job wegreißen oder sagen, na, machen wir immer. Dürfte er das? Dürfte er den Einfluss, den du vielleicht hast, wegnehmen? Dürfte er das? Keine Frage, ob das schwer wäre. Keine Frage. Aber dürfte er das? Was sagen Sie? Vielleicht auch auf Familie gezogen. Dürfte er etwas bringen, was herausfordern wäre? Oder würdest du ihn anklagen, dass die Harmonie auf einmal, dass es so schwierig ist auf einmal ist? Lass uns gemeinsam prüfen, für uns selbst, ob der Herr Jesus Christus wirklich unser Ein und Alles ist. Unser Ein und Alles. Und auch unser größtes Anliegen, wie Paulus, als er diese neue Identität bekommt, sein größtes Anliegen war, diesen lebendigen Gott, der ihn gerettet hat, zu dienen und ihn zu verherrlichen und sich in ihm zu freuen. Ich möchte zum Abschluss gerne noch beten und möchte von Herzen wünschen, dass, falls es etwas gab, was diese Identität vielleicht etwas durcheinander gebracht hat und der Herr des Herrn heute wieder offenbart hat, dann wünsche ich dir, dass du es vor deinen Herrn bringst und loslässt. Und ihm anbefiehlst, Herr, in dir ist doch mein Ein und Alles. In dir ist meine Freude, an dir allein freue ich mich, auch wenn ich sogar im Gefängnis bin. Auch wenn alles wegfällt, in dir freue ich mich. Und dir möchte ich dienen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Dank sagen, dass du der lebendige Gott bist, Herr, und dass du so ein krassen Weg auf dich genommen hast. Dass du an dieses Kreuz gegangen bist und die Beziehung zwischen Mensch und dir, Mensch und Gott, wiederherzustellen. Dass wir wieder die Möglichkeit haben, eine
Identität, so wie du das eigentlich geschaffen hast, eine Identität zu erhalten. Dass wir uns in dir allein freuen, in dir Ruhe haben, in dir Frieden haben, in dir Lebenssinn haben, weil wir dir dienen dürfen, den lebendigen Gott. Und Herr, ich möchte beten, dass du, es kann keiner, es sind nicht meine Worte und egal wie sie gewählt sind, Herr, ich kann nichts bewirken, aber wenn du durch deinen Geist übernatürlich in Menschenherzen sprichst und eingriffst, und dann korrigierst, dann weiß ich, dass das stattfinden darf. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du mit dem Heiligen Geist da wirst, Herr Jesus, und wieder auf dich ausrichtest und du klar machst, wie groß deine Herrlichkeit ist, dass wir Vergebung bei dir haben dürfen, wie es dein Einzige sein kann. Vergebung in jedem lebendigen, gnädigen Gott, der uns liebt, der wir deine Kinder sein dürfen. Herr, führe uns da wieder zurück zu dieser Identität und richte uns, unser Herz, das aus, Herr. Dir sei Lob und Preis.